Ich möchte die heutigen Ausführungen über Stress unter in einem Spruch, den Sie mitnehmen können, festlegen. Und das Wort, das ich als Spruch nehme, ist: Da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen worden sind, haben wir Frieden. Das ist ein Gegenstück, nicht wahr, von Stress. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das wäre der Spruch. Nun, wenn man das Wort Stress untersucht, ehe man etwas spricht über Stress, holt man die Wörterbücher zur Hand. Und wenn man Dorland's Medical Dictionary zur Hand nimmt, findet man unter Stress nur einen ganz kleinen Spruch. Und Dorland's Medical Dictionary ist natürlich ein amerikanisches Diktionär. Und das Wort Stress steht einfach so und nichts mehr. Nur Pressure. Und ich denke, das ist sehr gut. Man verbirgt Bedeutung und Weisheit in der Menge der Worte. Wenn ein Diktionär das so übersetzt, einfach mit Pressure, Druck, dann verliert man die Weisheit in der Menge der Worte nicht. Nun, Druck, Stress, Pressure kann von drei Arten sein. Man kann den Druck von physikalischer Arbeit haben, man treibt Sport oder man gräbt den Garten um oder man nimmt teil an Bergsteigen oder an Olympiaden. All diese Dinge sind rein physikalischer Druck. Wir müssen das haben. Wenn wir das nicht haben, erschlaffen die Muskeln, erschlaffen die Herzmuskeln und der Mensch kann nicht leben ohne Stress dieser Art. Das ist die erste Art, rein physikalisch, körperlich. Die zweite Art ist der Stress der Krankheit. Wenn Sie eine Infektion haben, das stresst den Körper sehr. Und das kann mancherlei auslösen im Herzen. Oder wenn Sie Zuckerkrankheit haben, Diabetes. Oder wenn Sie einen chirurgischen Eingriff haben. Ich weiß, nachdem ich operiert wurde in letzter Zeit, ich wurde zurückgebracht nach 5 Stunden in der Intensivstation. Und ich hatte 5 kleine Taschen an der Seite, verschiedene Löcher im Bauch, nicht wahr? Und wo alles eine Drainage angelegt war. Ist gut, dass wenn man eine Frau hat, die Krankenpfleger versteht, nicht wahr? Und auch der Mann dazu noch, ist auch sehr gut, wenn man das tut. Das Erste, was ich tun wollte, ich dachte, jetzt ist die Narkose vorbei. 5 Stunden hat es beep, 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 beep gemacht. Jetzt stehe ich auf. Ich war natürlich halb betrunken von der Narkose. Und meine gute Frau hat mich empfangen und tatsächlich, ich versuchte aufzustehen. Nun, wenn man sowas durchgemacht hat, 2 Stunden auf dem Tisch, der Stress ist so, dass man das wirklich nicht tun kann. Man ging gesund sozusagen rein und wenn man dann rauskommt, ist das alles weg, alles verpufft. Und man ist nicht mehr ein Mensch, sondern ein Frosch, deren Muskeln alle erschlafft sind. Also das ist die zweite Art von Stress. Wenn Sie Grippe gehabt haben, bedenken Sie das. Das ist, wo viele Leute sich etwas für das Herz holen, weil sie nach Grippe nicht lang genug warten, bis der Stress überwunden worden ist. Die dritte Art von Stress ist die Art, die ich besprechen will heute Abend. Und das ist rein psychisch. Also psychischer Stress. Nun, passen Sie auf, was ich jetzt sage. Der Mensch ist gebaut mit einem Hauptorgan, das einen ganz großen Prozentsatz des Blutes in Anspruch nimmt. Und dieses Hauptorgan ist hier oben, nimmt eine ganz kolossale Menge von Blut. Und arbeitet mit diesem Blut an einer großen Aufgabe, hat auch verschiedene andere Aufgaben, aber eine ganz große Aufgabe ist da. Die Aufgabe ist, ja, was würden Sie meinen? Die Aufgabe ist, die Fakten, die durch die Augen, durch die Ohren, durch die Nase, Geruch, durch den Mund und durch die Propriozeption, die Selbstwahrnehmung, hineingespeist werden, durch diese fünf Sinne, durch das Dekodierungszentrum, diese Fakten auf Zusammenhänge hinzuarbeiten. Wir sind groß, wo ein Computer schwach ist. Ein Computer ist besser mathematisch als wir. Aber der Mensch ist viel besser, um Pattern Recognition auszuarbeiten. Das heißt, dass er die Zusammenhänge sieht. Pattern ist einfach Muster. Recognition ist Anerkennung. Und was wir sehen, wir suchen die Zusammenhänge. Darf ich es noch klarer sagen? Wir versuchen, den Sinn von der Umwelt zu extrahieren. Und Homo sapiens ist ein Wesen, das darauf spezialisiert ist, Zusammenhänge zu sehen und Pattern Recognition, also Erkennung von Mustern, auszuarbeiten. Man misst das in IQ, also Intelligenzquotient, mit besonderen Fragen. Nun, wenn ein Mensch die Tatsachen des Lebens rein psychisch durch die Augen, durch die Ohren, durch die fünf Sinne einnimmt und sie sinnlos findet, frustriert ihn das. Und diese Frustrierung stresst ihn mehr als Gartenarbeit. Und Gartenarbeit kann einen sehr stressen, das sage ich Ihnen. Wir haben einen Garten oben auf dem Berg mit viel Steinen drin. Und wenn man lange Zeit daran arbeitet, wird man schon gestresst. Aber diese Arbeit ist viel schwerer in der Ausarbeitung der Zusammenhänge. Und wenn ein Mensch das nicht tun kann, wird er frustriert. Und von dieser Frustrierung bekommen die Menschen sehr oft Herzinfarkte. Herzinfarkte kommen sehr selten von physikalischer Arbeit. Die kommen vielmehr von innerer Frustrierung. Nun, wollen wir sagen, dass der kleine Johannes nach Haus kommt, pfeift und singt fröhlich und will hinausgehen, spielen. Und da sagt die Mutter zu ihm zuerst, Johannes, die Schulaufgaben. Und dann packt er seinen Schultornister aus und holt seine Mathematik und geht in die Ecke und sitzt da und rechnet. Und man hört nichts mehr von ihm. Nach 10 Minuten guckt die Mutter rüber. Er sitzt so. Und nach 20 Minuten sieht sie, dass ihm die Tränen die Backen runterlaufen. Johannes, was fehlt dir? Ah, das ganze Zeug ist sinnlos. Und er schmeißt das Lehrbuch in die Ecke. Es ist sinnlos. Er sieht die Verhältnisse nicht, er sieht die Zusammenhänge nicht und sagt, das ganze Buch soll in die Ecke geschmissen werden. Nun, das frustriert dich. Man sieht an seinem ganzen Wesen, dass Wohlbehagen ihn überrannt hat. Die Mutter kommt, passen Sie auf. Und sie sagt aber, Johannes, das Buch ist nicht sinnlos. Nur hast du den Sinn nicht erfasst. Ah, geht kein. Sie setzt sich zu ihm, erklärt die Aufgabe. Nachdem die Aufgabe erklärt worden ist, strahlt der Bub. Stimmt, stimmt's nicht. Die ganze Sache war die, er konnte nicht fertig werden mit den Schulaufgaben, sah den Sinn nicht. Einmal, dass er den Sinn sah, entspricht das ihm und er wird froh. So ist es mit sehr vielen Menschen unter uns. Wir sagen, warum ist mir das passiert? Warum ist meine Mutter an Krebs gestorben in den schlimmen Schmerzen? Warum ist mein Vater in Krieg gefallen? Gerade ausgerechnet mein Vater. Warum ist alles so sinnlos? Warum herrschen immer die Bösen? Und die Guten gehen unter. Und weil die Menschen nicht fertig werden mit all diesen Problemen, werden sie geplagt von Sinnlosigkeit. Und Sinnlosigkeit ist das, was Homo sapiens gehört zu dieser Analyse des Sinnes. Und wenn Sinn nicht da ist, dann geht der Mensch zugrunde. Deshalb ist es so schädlich, wenn in den Universitäten und Hochschulen und Mittelschulen es gelehrt wird, dass der Mensch und die ganze Biologie per Zufall entstand. Denn wenn es per Zufall ist, ist es sinnlos. Man kann nicht rausrechnen, wenn es durch Zufall ist. Und wenn wir wirklich per Zufall entstanden sind, dann sind all die Gesetze, die uns bedingt, auch zufällig und sinnlos. Und die Menschen begehen Selbstmord. Oder sie sterben an Herzinfarkt vor lauter Sinnlosigkeit. Wissen Sie was? Jacques Monod, der Zufall und Notwendigkeit geschrieben hat, das bekannte Buch, Bestseller in Frankreich, der hat gesagt, wir sind sinnlos. Wir fingen an per Zufall und wir werden sterben durch Zufall. Diese Doktrin, an die ich glaube, ist wahr, auch wenn sie mich tötet. Und er ist tatsächlich daran gestorben. Ein edler Mann. Er meinte, dass es die Wahrheit sei. Aber wenn der Mensch gebaut ist für Sinn, wie soll er entsprungen sein aus Zufall? Wir müssen Sinn haben. Genau wieso mein Bauch, entschuldigen Sie, mein Magen, wie eine Schnitzel ab und zu haben muss. Ich bin gebaut dafür, nicht wahr? Das ernährt mich und ich fühle mich dann wohl. Wenn ich das nicht bekomme und mein Magen ständig leer ist, bitteschön, verkomme ich sehr, sehr schnell. Aber sehen Sie, die lieben Bonner haben mich sehr gut gepflegt und trotz allem geht es mir gut und der Magen ist nicht leer und ich stehe hier und habe Kalorien, Kilojoules, ihnen zu dienen, nicht wahr? Aber genauso wie der Magen gebaut ist, so ist der Kopf gebaut für Sinn. Und wer Sinnlosigkeit ist, da ist Stress der schlimmsten Sorte. Nun passen Sie auf, was uns geschehen ist. Wir haben in unserer westlichen Welt ganz große Entwicklungen gemacht, um unser Leben netter zu machen. Jedermann im Westen, auch in Amerika, jedermann hat 70 Sklaven, die ihn begleiten Tag und Nacht. Wir haben Strom. Wir haben Spülmaschinen. Wir haben Waschmaschinen. Wir haben Aufzüge. Wir haben Radios. Wir haben Telefone. Wir haben Fernsehen. Wir haben alles Autos. Wir haben Benzin. Wir haben Flugzeuge, wenn es sein muss. Alles haben wir, um unser Leben leichter zu machen, dass wir leichter dadurch kommen und das Leben sich sinnvoll gestalten müssen. Nun passen Sie auf, was haben wir damit getan? Die 70 Sklaven werden ständig teurer. Die Post, habe ich jetzt erfahren, ist teurer geworden. Man geht hin und man sagt, ja, Sie sind ja einige Zeit nicht hier gewesen. Seit der Zeit ist es teurer geworden. Und so sind unsere Sklaven ständig teurer geworden. Und wir finden, dass wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir kaum unsere Rechnungen bezahlen können. Die meisten müssen rechnen heute. Ist auch gut so. Die Einzigen, die nicht rechnen müssen, sind die Politiker, die mit dem Geld anderer umgehen, nicht wahr? Aber wir, die wir mit dem eigenen Entschuldigung. Ich bin sehr nah am Bundestag, nicht? Ich muss sehr aufpassen, die Panzerwagen fahren herum hier. Aber es ist doch so, nicht wahr? Nun, überlegen Sie, was wir getan haben. Wir sind zu dem Punkt gekommen, wo wir dafür sorgen, dass die Leute, die uns die Sklaven liefern, die uns dienen, auch ein bisschen mehr haben müssen und wir müssen sie bezahlen. Was tun wir? Wir sagen, ja, wir wollen mehr Sklaven haben, die teurer sind und immer kürzere Arbeitszeit haben. Früher hat man 90 Stunden die Woche gearbeitet für 20 Sklaven. Man hatte weniger Fazilitäten als heute. Jetzt wollen wir, was ist es, 40, 35, 30 Stunden, in England wollen Sie 25 Stunden arbeiten. Und Sie können in der kurzen Zeit, um diese Sklaven wirklich effektiv zu bezahlen, Sie können nur hetzen den ganzen Tag. Sie haben nicht Zeit, die Arbeit zu tun. Und das ist der zweite Punkt, den ich Ihnen machen will heute Abend. Die Hetze. Es wird immer mehr verlangt, in immer kürzeren Zeit, weil unsere Politik falsch ist. Ich würde viel lieber 90 Stunden ganz gemütlich so machen, dass ich mich wirklich freue in der Arbeit, als ständig gepeitscht werden, du musst es jetzt fertig haben. Denn alles, was ich tue, das in Eile gemacht wird und unter den Umständen ist minderwertig. Ist es nicht so? Wenn Sie einige Bücher von mir nehmen, werden Sie finden, dass ab und zu nicht fehlt, wo nicht drin sein soll. In einem Buch habe ich gestern gesehen. Warum kommt das? Weil der Drucker nicht warten konnte, bis ich das korrigiert hatte. Und er hat es gemacht ohne Korrektur. Hetze hat diese minderwertigen Dinge gemacht. Also, ich will nicht heute Abend auf die körperliche Seite eingehen, auf die chirurgische Seite eingehen von Stress, nur diese Idee von dem Stress der Psyche, die unter Druck ist. Unter dem Druck, dass man den Sinn nicht versteht und unter dem Druck der ständigen Hetze. Verstehen Sie mich? Denn das ist, was die meisten von uns plagt. Unsere Politik heute. Nun, wenn die Psyche, was die Wissenschaftler den Psychoraum, ich muss ja wissenschaftlich reden, weil wir einige Studenten hier haben, nicht wahr? Also Psychoraum gestresst wird von diesen beiden Seiten, von diesen beiden Sachen, Sinnlosigkeit und Hetze. Was soll man da machen? Wenn eine Niere gestresst wird, wollen wir sagen, man hat einen Krebs und Leukämie und tötet das mit Chemotherapie, sodass sehr viele fremde Eiweiße in die Niere kommen und die Niere versagt. Ich weiß ungefähr, was ich tun muss, wenn eine Niere versagt, weil wir die Struktur der Niere kennen. Wir können die Niere rausnehmen, wenn Sie eine Niere zu viel haben, und unter das Mikroskop tun. Wir sehen all diese kleinen Röhrchen drin und der Biochemiker weiß, was er tun muss, zu helfen. Aber wenn die Niere gestresst wird, können wir die Niere schon behandeln, weil wir die Niere verstehen. Wenn die Psyche gestresst wird, kann man leider die Psyche nicht rausnehmen und das Mikroskop tun. Etwas schwierig, das zu machen. Was soll man tun, um zu verstehen, wie man die Psyche, die überstresst wird, was soll man da machen? Aller Stress, Stress in der Niere und Stress in der Psyche, arbeitet mit Hilfe von einem Hormonsystem. Und das Hormon, das gebaut wird, heißt Adrenalin. Und Stress in der Psyche und Stress sonst im Körper löst Adrenalin aus und der Chemiker weiß, was er tun kann, um dem entgegenzukommen. Aber was soll er tun, wenn die Psyche dabei ist, so gestresst zu werden, dass eine Psychose unterwegs oder was Schlimmeres unterwegs ist. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Denn die Psyche, wie ich gestern Abend sagte, ist nicht sehr wohl verstanden. Mancherlei drin ist verdrahtet und die Verdrahtung verstehen wir, aber das Bewusstsein verstehen wir nicht. Was soll man da machen? Das, was wir verstehen, ist, wie die Psyche überlastet wird. Das ist, was wir wissen. Die Verbindung der Außenwelt mit der Psyche, die eben die Psyche, den Psychoraum, überlastet. Die nervliche Verbindung kennen wir. Und gerade diese nervliche Verbindung will ich mit Ihnen reden heute Abend. Nun entschuldigen Sie, ich bin nicht ein Picasso, aber ich habe mein Bestes dort getan. Das ist Georg. Und Georg ist eine sehr wichtige Person, um uns zu zeigen, wie die Psyche, denn die Psyche residiert hier oben, funktioniert. Die Psyche leidet unter Stress, weil zu viel Außenwelt in die Innenwelt hineinkommt. Es sind zu viele Probleme, Fakten durch die Ohren und durch die Augen, die hineinkommen, die uns plagen. Aber nicht nur das, diese fünf Sinne hier, 1, 2, 3, 4, 5, die speisen von dem Auge, von dem Ohr, von der Nase, von dem Mund und von der allgemeinen Propriozeption, Nummer 5, Sie können das aufteilen in Nummer 9, wenn Sie wollen, die speisen alle da rein. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass wir neben der sinnlichen Wahrnehmung, 1, 2, 3, 4, 5, die außersinnliche Wahrnehmung haben, 6, die heute in den letzten 10 Jahren viel besser verstanden worden ist als früher. Nun, lasst uns jetzt planmäßig drangehen, zu sehen, wie das funktioniert. Und dann werden wir verstehen, was wir mit Stress machen können. Wollen wir sagen, ich gucke auf See. Die Photonen von den Lampen da oben, die fallen auf ihre Stirn und reflektieren das Licht. Und das Licht fällt in mein Auge und jetzt geht durch die Linse und da bildet sich auf der Netzhaut ein Bild der Umwelt, die um mich herum ist. Oder das Licht fällt direkt, wird emittiert direkt von dem Licht und fällt in meine Netzhaut. Nun, ein Photon, die Photonen, die drauf fallen, die lösen dann einen elektronischen Impuls aus. Es ist nicht so schlimm, wie Sie denken, wenn Sie nur ein paar Einzelheiten bekommen. Die Photonen fallen drauf und das löst aus in dem Stäbchen und Zäpfchen, löst einen Impuls aus. Und passen Sie jetzt auf. Das ist einfach ein elektronischer Impuls. Und der geht dann diesen optischen Nerv, den größten Nerv im Körper, da hinauf und hier unter dem Hirn werden die Impulse, die vom Auge kommen, dekodiert. Die Dekodierung. Das sind alles Impulse in einer Codeform, die eben den Impuls von dem Licht weiterleiten. Und dann, wenn dekodiert worden ist, leuchten sie auf eine Art und Weise, die wir noch nicht verstehen, auf einem Bildschirm, dass hier im Gehirn ein elektronisches Bild dessen erscheint, was in der Umwelt um mich herum geht. Es ist ein Televisiongerät, ein geschlossenes Televisiongerät. Und passen Sie auf, zwei Menschen, brauchen keine Terroristen hier, zwei Menschen zanken sich, Sie können es immer sehen, überall wo Sie wohnen, nicht wahr? Zwei gesehen in Barcelona vor einigen Monaten. Sie saßen da und es ging hart auf hart. Und einer trifft den anderen aufs Auge. Nun, wenn die Faust in Ihrem Auge ist, können Sie mir sagen, ob die Photonen von den Birnen da oben sehr leicht an die Netzhaut kommen, wenn sie wirklich ausgefüllt worden sind, das Auge, mit einer Faust. Ich meine, sie sind blockiert jetzt mit einer Faust im Auge. Nun, in dem Augenblick, wo das Licht ausgeschaltet wird durch die Faust, den Kontakt der Faust mit dem Auge, in dem Augenblick, was registriert der Bildschirm da oben? Bitte, bitte. Sterne, jawohl, Funken, Sterne, wo Sie wohnen, Sterne. Nun, Sterne sind doch Lichtblicke, nicht wahr? Aber ist Licht ins Auge gefallen? Im Augenblick nicht. Wenn Sie dem Auge einen Schock geben, irgendwelcher Art, besonders durch Druck einer Faust, registriert das Auge Licht. Sehen Sie, man kann das System schummeln, fuchsen, wenn Sie wollen. Ganz leicht. Wenn Sie zum Beispiel die Zäpfchen und die Stäbchen plötzlich kühlen, registrieren Sie Licht. Dann ist kein Licht da. Wenn Sie die plötzlich erwärmen, registrieren Sie Licht. Es ist kein Licht da. Irgendetwas, was sie stimuliert. Sie sind spezialisiert auf Photonen vom Licht. Aber sie werden, wenn man genug stimuliert, auf andere Impulse reagieren. Und sie sehen die Funken und die Sterne da oben, obwohl keine da sind. Das System ist sehr kompliziert und wird dekodiert. Und nach der Dekodierung wird das alles registriert, als wäre es Licht und ist kein Licht. Also das System ist zum Täuschen, wenn man weiß wie. Und passen Sie auf, all diese Impulse, die hinaufgehen, die sind nicht das Bild, das da erscheint. Die sind wie die elektrischen Impulse aus dem Netz für ein Fernsehgerät. Aber dass wir alles konzentriert und alles interpretiert, dass man letzten Endes ein zusammenhängendes elektronisches Bild da oben hat im Gehirn. Wie weiß man nicht, aber es ist da. Nun passen Sie auf, das ist das Auge, das Ohr. Von den Luftwellen, die drücken auf das Trommelfell, und wenn sie drücken, sind im Ohr bestimmte Zellen, die auf Druck empfindlich sind. Und wenn man sie drückt, dann melden sie hier elektronische Impulse, ähnlich äußerlich gesehen, wie die Impulse vom Auge. Und die gehen rauf durch das gleiche Dekodierungszentrum, und dann melden sie sich hier, wie weiß man nicht, und sie bilden ein Lautbild oben im Gehirn, genau wie das Auge ein Lichtbild bildet im Gehirn. Und man kann auch dieses Ohrsystem täuschen. Ich war als junger Bub, 9 Jahre alt, bei einem Farmer bei uns eingeladen, der im Bett lag, und mein Vater hat mich mitgenommen, um das zu zeigen, mir jetzt eine Warnung zu sein. Er war ein Trinker. Und er war in den letzten Stadien des Trinkens. Er hieß Mo. Und als er da im Bett lag, schrie er auf und sagt: Ich höre es wieder! Mein Vater hat gesagt: Es war nichts. Doch! Ich höre es wieder, schreien und stimmen. Alkohol stimulierte die Zellen, die empfindlichen Zellen in seinem Ohr, und er hörte Musik, die gar nicht da war. Er halluzinierte. Und das ist, wie es geschieht. Nur statt des Druckes tut in dem Ohr, ja, man kann es auch machen mit Druck, aber statt des Druckes tut, tut's Alkohol. Und das ist die Basis von Delirium Tremens. Nehmen Sie ein anderes. Jetzt muss ich aber sehr vorsichtig sein. Sie wissen, dass auf der Zunge wir viererlei Knospen haben, die den Geschmack ausmachen. Also die süßen Knospen, die sauren, die bitteren und die salzigen. Die einen sind spezialisiert auf Salz, und die anderen sind spezialisiert auf Zucker. Und tun Sie ein bisschen Zucker drauf, dann nehmen Sie die Zuckermoleküle, die genau da hineinpassen, und die Zuckermoleküle schicken Impulse rauf, und diese werden dekodiert, und auf diesem gleichen Bildschirm, wie wissen wir nicht, registriert das Gehirn das Süße. Nun, liebe Dame, könnten Sie mir in Worten beschreiben, wie Zucker schmeckt? Er war schwierig, nicht wahr? Könnten Sie mir in Worten beschreiben, wie Salz schmeckt? All diese Empfindungen sind Empfindungen, die wir kennen, aber wir können sie nicht beschreiben. Und das geht alles durch diesen Apparat da. Wenn man zum Beispiel, ich darf meine Zunge nicht aussprechen, sonst steht es morgen in der Zeitung, ein Engländer stand vor einer deutschen Zuhörerschaft und streckte ihnen die Zunge aus, und das wäre nicht da. Aber tun Sie, wenn Sie nach Haus kommen, stehen Sie vor dem Spiegel und strecken Sie die Zunge aus, und Sie können sie sehen. Wenn man so eine Knospe nimmt, die das Süße registriert, und sie kühlen das ganz behutsam mit CO2, es registriert süß, und in Wirklichkeit ist es kalt. Wenn Sie die Fingerspitzen nehmen, haben Sie Zellen da, Endungen da, die sehr, sehr sensibel sind auf den, also taktile, sie fühlen alles, was an sie rankommt. Sehr, sehr sensibel. Aber wenn man sie in die Nähe von Wärme bringt, ein bisschen zu stark für sie, werden sie registrieren, dass jemand sie angefasst hat. Das heißt, dass einfach von diesen Endungen, die Meldungen hinaufgegangen sind, die sind interpretiert worden und sind fehlinterpretiert worden. Das registriert sich dann da oben. Und dann gibt es noch dazu die Millionen von Impulsen, die mir erlauben, vor Ihnen zu stehen. Wenn dieses Dekodierungssystem einen Augenblick aussetzen würde, würde ich umfallen. Das ist, warum ein Mensch, wenn er getötet wird, sofort umfällt. Weil die Prozessierung, die Verarbeitung von diesen Millionen von Impulsen, du musst ein bisschen nach links, sonst fällst du um, du bist ein bisschen nach rechts, sonst fällst du um, oder rückwärts oder vorwärts, das wird ständig millionenweise verarbeitet in diesem Computer hier, in diesem Dekodierungszentrum, und automatisch korrigiert sich die Lage meines Körpers. Wenn ich sehr schwach bin, kann ich es nicht tun, Sie auch nicht. Aber das braucht eine kolossale Arbeit in dem Gehirn. Nun, das hängt sehr zusammen mit Stress, passen Sie auf. Dieses System hier, wo die elektronischen Impulse von den fünf Sinnen verarbeitet werden, wie ein Computer, und dann aufleuchten, wie in einem Fernsehgerät, dieses System ist kolossal überlastet. Und das ist der Engpass des Gehirns. Der Engpass liegt da, dass zu viel da reingeht, um dekodiert zu werden. Nun, Stress kommt davon, dass die fünf Sinne zu viel da rein speisen, dass hier die Bilder, die aufleuchten, zu viel sind für das System, um verarbeitet zu werden. Die Dechiffrierung, die Übersetzung in diesem Dekodierungszentrum ist kolossal kompliziert. Das ist die erste Tatsache, die ich Ihnen beibringen muss, wenn wir Stress verstehen wollen, wo und wie der Stress arbeitet im Körper. Nun, weil dieses System so überlastet ist, das Übersetzungssystem, das ist das Schwierigste, was ein Computer tun kann, übersetzen, weil das der Fall ist, passen Sie auf, Sie dürfen diesen Punkt nicht verpassen, stehen alle fünf Sinne in Wettbewerb gegeneinander, um Platz zu bekommen auf dem Interpretierungs-Dekodierungssystem. Das Ohr sucht gegen das Auge Platz, dass die Botschaften von Ohr und Auge interpretiert werden. Nun, ich kann es Ihnen beweisen, und es ist sehr wichtig, dass ich das tue, dass die fünf Sinne alle konkurrieren miteinander, um registriert zu werden an diesem System. Nun, wir haben einen Zahnarzt hier, und ich muss den Zahnarzt bitten, das Ohr jetzt ganz fest zuzumachen, dass er fünf Minuten nicht hört, was ich sage, sonst wird er empört sein und aufstehen, dass ich sowas sage. Aber, Herr Dr. Wörker, machen Sie die Ohren jetzt grausam zu. Wollen wir sagen, dies darf man nicht tun, aber wollen wir sagen, man darf es nicht tun. Haben Sie verstanden? Wollen wir sagen, ich habe hier einen Abszess und einen Backenzahn. Und dieser Abszess tut sehr, sehr weh. Und ich gehe zum Zahnarzt und ich sage zum Zahnarzt, Sie, helfen Sie mir, ich bin ja so. Er guckt es an. Ich sage, ja, Sie haben einen Abszess. Ich sage, ja, Herr Doktor, ich habe einen Abszess. Das weiß ich, aber was machen wir? Ja, sagte, das ist ein großer. Ich sage, ja, ist ein großer. Aber was machen wir? Naja, das muss ich dann untersuchen. Mach ein Bild davon, nicht wahr? Und sage, es ist voller Eiter. Was wollen Sie? Generalnarkose oder Lokalanästhesie? Ja, ich sagte, Generalnarkose, ich habe eine kaputte Leber. Und ich war in der Türkei und die Hepatitis hat die Leber kaputt gemacht und Da ist Generalnarkose mit Halutan nicht so gut, eventuell Lachgas, aber wenn Sie so freundlich sind, würde ich lieber was anderes haben. Hu sagte, ja, sie ist sehr groß, ich könnte Xylokain nehmen oder Carbokain nehmen, Lokalanästhesie. Ich sage, ja, es ist aber, ich bin sehr empfindlich auf Adrenalin. Und diese Lokalanästhetika sind von Adrenalin abhängig. Ja, sagte, Sie sind ein schwieriger Patient. Alle Leute, die zu viel wissen, sind schwierige Patienten. Nicht wahr? Das weiß doch jeder Arzt. Ja. Und da müssen die, die wissen, sehr viel Weisheit haben, sonst ärgern Sie die Ärzte sofort. Ich sage es Ihnen aus Erfahrung. Nun, ich sagte, würden Sie bitte, Herr Doktor, was anderes probieren? Herr Doktor, wirklich, ich hoffe, dass die Ohren zu sind. Ich sage, würden Sie vielleicht eine physiologische Methode probieren? Und er sagt, welche? Man darf es nicht tun. Er sagt, gut, ich sagte, probieren Sie es mit Kopfhörern. Kopfhörer? Ja, und ein bisschen Beatle-Musik. Haben Sie Beatle-Musik? Und Sie schließen das dann einem guten Verstärker an. Tun Sie das mir über den Kopf, dann machen Sie Krach in meinen Ohren. So laut wie nur möglich. Und während das so laut ist, werde ich die Schmerzen weniger fühlen. Nun, er guckt mich an, ich, ob ich ein Verrückter bin, nicht wahr? Vielleicht bin ich es auch. Aber wissen Sie was? Sie ist etwas Wahrheit dabei. Ich würde es nicht tun, weil man dabei taub werden kann. Aber wenn man... Ich meinte das nicht wegen Beatle-Musik, das war es nicht, nur wegen, obwohl ich vielleicht das privat denke. Aber es ist etwas dabei, dass wenn die Ohren sehr viel Impulse da hineinspeisen, dass das Dekodierungszentrum so besetzt ist, dass wenn er anfängt, den Fuß auf meine Brust zu tun, in die Zange an meinem Zahn, wenn er anfängt, das zu tun und die Schmerzen darauf kommen unter Nummer 4, wenn sie darauf kommen, finden Sie, dass das System so besetzt ist, dass das System sagt und wie das Telefon, wenn es besetzt ist, die Telefonzentrale es nicht durchlässt. Nun glauben Sie das oder glauben Sie das nicht? Ich will es Ihnen jetzt beweisen. Wir sind 28 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Und es war nicht so, wie Herr Freigang gesagt hat. Vielleicht hat sie mich genommen wegen meiner Tätigkeit. Nicht wahr? Man weiß es nicht. Aber wir sind in den... vielleicht sind auch andere Gründe da. Wir sind in 25 Jahren 23 Mal umgezogen. Wir haben das Haus gewechselt, gezügelt, wie die Schweizer sagen. 23 Mal. Nun, das heißt, dass der Mann und die Frau etwas verstehen müssen von Hauseinrichtungen. Und wo wir sagen, wir sind dabei, die Bilder aufzuhängen. Nicht wahr? Wir haben 2 Bilder vielleicht. Wir haben viele verloren unterwegs, aber vielleicht gibt es 2. Und ich stehe auf einer hohen Leiter. Sie müssen bedenken, was ich tue. Ich stehe auf einer hohen Leiter und ich muss meine Frau fragen, wo das Bild sein soll. Denn das ist wichtig, dass es eben nicht schief steht und symmetrisch steht, wie Damen das haben wollen. Und ich stehe auf dieser hohen Leiter, die Leiter ist nicht hoch genug, und meine Frau will es ganz oben haben, natürlich, ganz oben. Ich stehe da mit dem Bild in meinen Zähnen, nicht wahr, und Hammer in der einen Hand, und Nagel in der anderen Hand. Und ich sage, Liebchen, wo soll's nun sein? Und sie sagt, ja, ein Millimeter nach rechts. Und dann gehe ich dann einen Millimeter nach rechts. Nee, sagt sie, das passt nicht. 2 Millimeter nach unten. Nee, meine Hände sind hoch. Sie wissen, wie das so gut ist, wenn man oben auf einer Leiter steht und die Hände oben sind. Aber das Bild muss richtig sein. Und nein, sagt sie, nein, ein bisschen nach oben, ein halbes Millimeter nach oben, und dann wird es sein. Ich sage, also wirklich? Denn wenn ich es reingehauen habe, gibt es ein Loch. Ja, sagt sie, also wirklich. Und da nehme ich dann, also ich bin jetzt am Ende meiner Kräfte, Ich nehme den Nagel, nicht wahr, zwischen Daumen und Finger da und den Hammer und ich bin am Ende meiner Kräfte und ich haue. Aber statt dass ich den Nagel treffe, treffe ich meinen Daumen. Nun, ich treffe meinen Daumen gerade mitten auf den Nagel, aber sachte. Nun, es gibt zwei Verhaltensweisen, die die Physiologen kennen. Die erste Verhaltensweise ist die, Sie brauchen nicht alles zu glauben, was ich sage. Es gibt andere, aber die Verhaltensweise Nummer eins ist, man sagt, Liebchen, ich habe meinen Daumen getroffen, meinen Nagel getroffen und es wird blau. Ich werde meinen Nagel, glaube ich, verlieren, aber komm, ich gebe dir einen Kuss. Das ist Verhaltensweise Nummer eins. Verhaltensweise Nummer zwei ist diese. Ich weiß nicht, ob ich es tun kann, weil ich ein bisschen schwach bin heute Abend. Aber dass man brüllt aus Leibeskräften und dass man die Treppe viel schneller runterkommt, als man raufgegangen ist und dass man so macht und man läuft um das Zimmer und man macht komische Laute und man schreit und man ist überhaupt keinen Kontakt mehr mit der Seele dieses Mannes zu haben, 5 Minuten lang. Nun, das ist Verhaltensweise Nummer zwei. Nun, welche Verhaltensweise üben Sie aus in meiner Lage? Wenn Sie ehrlich sind, wissen wir nicht, wahr? Wenn Sie sich wehtun, müssen Sie schreien. Warum? Das Schreien hilft doch nichts. Sie haben sich wehgetan und der Nagel wird blau. Aber warum schreien Sie? Wissen Sie, lachen Sie nicht. Wissen Sie, das Schreien und das Laufen und das Schütteln der Hände, das hat alles eine physiologische Ursache. Sie füllen das System hier auf mit Impulsen. Und da gibt es weniger Platz für die Schmerzen. Tatsächlich, es hilft einem. Das Schlimmste, was eine Frau tun kann, wenn sie ein Kind erwartet, ist, sich zu früh hinzulegen. Sie fühlt das viel stärker, als wenn sie kleine Aufgaben macht. Und die kleinen Aufgaben füllen das System ein bisschen auf. Und weil das System maximal überladen ist, schaltet es tatsächlich den Schmerz runter. Darf ich das noch klarer machen? Als ich im Internat war, haben wir das Spiel gespielt, das nur Gentlemen spielen können. Es sollte ein Internat sein für Gentlemen. Es ist nämlich das unzivilisierte Spiel, das es gibt, nämlich Rugby Football. Sie wissen Rugby Football, was das ist. Also wo der Ball nicht unten ist, wo man es unter den Arm tut. Und ich war dann in dem Gemenge. Also wir nennen das Scrum, ich weiß nicht, wie Sie es nennen. Also 3 Mann gegen 2 Mann und 3 Mann gegen 3 Mann, 2 Mann und 3 Mann. Und man muss schubsen, nicht wahr? Und in der Mitte wird der Ball reingetan. Nun, ich war groß und schwer und ich hatte einen großen, schweren neben mir. Die müssen alle gleich sein, sonst wird der Scrum schief, nicht wahr? Die müssen ungefähr vom gleichen Gewicht. Und man tut den Ball in die Mitte und dann hackt man den Ball mit dem Fuß und schießt den Ball hinten rauf und dann raus und dann nimmt man den Ball und versucht einen Try, also ein Tor zu bekommen. Nun, der Mann neben mir, mein Nebenmann, hieß Andrew Arthur, und ein lieber Bub, aber hat gesagt, heute wette ich 5 Schilling, dass ich ein Try, ein Tor bekomme. Ich garantiere. Und er war drauf, diese 5 Schillinge zu bekommen. Ich habe gesagt, er wird es nicht tun. Er war drauf, dass sie bekommen. Die taten den Ball rein, und wir haben den Ball bekommen, nach hinten geschoben, aber gerade wie wir den Ball mit einem Fuß nach hinten geschoben haben, haben wir das Gleichgewicht verloren. Das kann sehr leicht geschehen. Und der Scrum, das Gemenge, drehte sich. Und indem das Gemenge sich drehte, Sie müssen bedenken, die Köpfe der 2 Männer in der Mitte sind zwischen den Hüften der 3 Männer vor einem. Und wenn sie sich drehen, wird der Kopf abgedreht, nicht wahr? Es ist, man muss eben sehr vorsichtig sein, dass man den Kopf nicht vergisst, sonst bleibt der Kopf da liegen. Und gerade wie der Kopf sich drehte, passen Sie auf, verhakte sich sein Ohr in die Schnalle des Gürtels des Vordermannes. Und, es war nicht ein Witz. Und wissen Sie, der Lappen des Ohrs wurde rausgerissen. Aber er war so dabei mit seinem Spiel, dass es gar nicht merkte. Und er bekam den Ball unter seinem Arm und war dabei mit aller Macht, ein Try zu bekommen. Und da war er blutig und also so ein schreckliches Bild. Ganz hellrotes arterielles Blut lief über ihm. Und der Schiedsrichter hat dann gepfiffen vor lauter Angst. Und er stoppte und sagte, ich war nicht offside und war auch nicht. Und dann, als er das sagte, griff er nach dem Ohr und fiel ohnmächtig um. Hat gar nicht gemerkt, vielleicht eine halbe Minute. Weil so viel propriozeptive Impulse darauf gingen, von dem Rennen und von der Konzentration aufs Spiel, dass er gar nicht merkte. Aber in dem Augenblick, wo er stand und diese Impulse aufhörte, wurden die Schmerzen so stark, dass er ohnmächtig wurde. Musste auch Morphin haben. Oder Morphin der Gewalt. Ich habe sehr viele von Vietnam kennengelernt, als ich bei NATO-Berater war. Und die erzählten mir regelmäßig, dass in diesen Nestern in Vietnam, wo sie Handgemengen hatten mit den Vietcong, dass sie sehr oft schwer verwundet wurden und es gar nicht merkten. Ich kenne einige, die Finger verloren hatten und einige, die Zehen und Fleischwunden hatten und es nicht merkten. Als aber das Flugzeug, Helikopter, reinkam und sie aus dem Kampf waren und all diese propriozeptiven Impulse von Augen, Ohren, und von dem ganzen Körper aufhörten und sie nicht mehr kämpfen mussten um ihr Leben, da fühlten sie sofort die Schmerzen und sie mussten immer Morphin oder ein Derivat von Morphin haben, um mit den Schmerzen fertig zu werden. Also der Beweis dafür, dass dieses System hier der Interpretation so überlastet wird von dem Fluss der fünf Sinne, dass wenn man das System überlastet, die Schmerzen gar nicht durchkommen. Und sobald, wo die Überlastung aufhört, da geht die Überlastung zurück und die Schmerzen kommen durch. Wissen Sie, was man sagt in physiologischen Kreisen? Dass die Restaurants, die böse sind, sie machen ihre Restaurants so laut mit Kapellen und mit Musik, dass man nicht weiß, ob es Whisky ist, was man trinkt, oder Coca-Cola. Und der Grund ist der gleiche. Wenn Sie einen guten Wein genießen wollen, Sie wissen, Sie müssen eine stille Ecke haben. Wenn Sie einen guten Zigarette oder Zigar, oder wenn Sie sie gut nennen, genießen wollen, da wollen Sie bedächtig in der Ecke sitzen und das Ding genießen. Wenn es sehr laut ist, können Sie das nicht. Wenn Sie laufen, können Sie Ihr Essen gar nicht genießen, wie man soll. Wenn der Fisch nicht frisch ist, dann machen sie es laut, wird niemand merken. Nun, das ist ungefähr, dass die fünf Sinne hier diesen Stress ausnützen, um ihren Platz zu bekommen oder nicht zu bekommen. Jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt. Und hier müssen Sie einen Strich drunter machen und dann gehen wir weiter. Die Leute bei NASA, bei den Amerikanern, haben festgestellt, dass wenn ein Mensch in Sinnesentzug kommt, das heißt, wenn er nicht mehr sieht, wenn er nicht mehr hört und wenn seine Propriozeption nicht funktioniert, das heißt, wo die Gravitation ihm genommen wird, dass er nicht stehen muss, wie draußen im Raum der Fall ist. Die tun ihn hier auf Erden in laues Wasser, nicht wahr, dass er nicht stehen muss. Und dann hören all diese propriozeptiven Einflüsse, Impulse auf. Und er sieht nichts, weil es dunkel ist, und er hört nichts, weil es isoliert ist. Wenn ein solcher Mensch in so einer Situation ist, fängt er an zu halluzinieren. Und es war die Aufgabe von NASA zu erfahren, warum ihre Wissenschaftler unter den Bedingungen des tiefen Raumes nicht arbeiten konnten, weil sie so viel halluzinierten. Und da sind sie zu der Erfahrung gekommen, dass wenn man diesen Menschen, die halluzinierten, wenn man denen etwas zu sehen gab oder zu hören gab, also Television, Fernsehen oder Radio oder Telefon, oder wenn man ihnen, nachdem sie schwebten im Wasser und kein Gewicht hatten, wenn man ihr Gewicht wieder gab, ihnen ihr Gewicht wieder gab, hörten sie in dem Augenblick auf zu halluzinieren. Automatisch. Sie haben gemeint eine Zeit lang, dass man denen eine künstliche Gravitation machen müsste, um Halluzinationen zu stoppen. Aber es genügt, wenn die Augen und die Ohren genug Arbeit haben. Der Grund ist ganz einfach. Der Mensch hat nicht nur diese fünf Sinne, womit er empfindet. Er hat auch außersinnliche Wahrnehmung, die nicht durch seine fünf Sinne gehen. Und die Signale, die reinkommen durch die außersinnliche Wahrnehmung, die gibt es. Die haben ja viele von uns erfahren. Braucht nicht okkult zu sein. Kann okkult sein. Braucht aber nicht. Es ist einfach ein Kanal. Und ein Kanal ist an sich neutral. Wird böse, wenn man ihn böse gebraucht. Und wird gut, wenn man ihn gut gebraucht. Genau wie das Auge gut ist, wenn man schöne Bilder sieht. Und böse ist, wenn man Pornografie sieht. So ist das. Nun, wenn man so einen Menschen nimmt und ihm die Sinne nimmt, dann die fünf Sinne da, dann fängt an, die schwache Botschaft von der außersinnlichen Wahrnehmung sich bemerkbar zu machen. Und jeder Mensch ist so gebaut. Einige sind stärker auf diesem Gebiet und einige sind weniger stark. Aber alle haben diese Fähigkeit, das zu tun. Nun, passen Sie auf. Ich höre, dass hier und da, auch in den Schulen hier, Buben und Mädchen probieren, mit halluzinogenen Drogen umzugehen. Ich sage Ihnen dieses Wort, weil es hier dazu passt. Wenn man LSD einnimmt, oder Haschisch plus Amphetamin, Speed, oder LSD plus Amphetamin, diffundieren diese Substanzen in die Nerven. Je nach dem Fettgehalt der Nerven von diesen Organen und je nach der Fettlösigkeit von diesen Drogen. Und sie dämpfen die fünf Sinne. Und wenn die fünf Sinne hier gedämpft sind, fangen sie an zu halluzinieren. Also man kann den Sinnesentzug machen, indem man einen Menschen in eine Kapsel tut. Oder man kann den Sinnesentzug machen, indem man ihm Drogen gibt. Aber der Unterschied ist, dass in der Kapsel gehen nicht toxisch ist, wogegen die Drogen nehmen, wenn man Drogen einnimmt, die toxische Wirkung einer Plage sein kann. Dann passiert etwas. Die Substanzen, die da rein diffundiert sind, diffundieren hinaus zu verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das heißt, dass wenn die Substanz halb hinaus diffundiert ist, hinausgekommen ist aus den Nerven, dann bekommt man hier oben ein verzerrtes Bild dessen, was in die fünf Sinne eingeht. Und deshalb sehen diese Leute verzerrte, halluzinatorische Bilder, wenn sie die Drogen einnehmen auf diese Art und Weise. Das ist der Ursprung von diesen Dingen. Nun tun Sie einen kleinen Strich unter diese Rechnung und gehen wir schnell weiter. Was ich sagen muss, ehe ich den nächsten Punkt nehme, ist, sehen Sie wiederum hier, die fünf Sinne stehen im Wettbewerb zu der außersinnlichen Wahrnehmung. Wenn man laut brüllt mit den fünf Sinnen, kommt die schwache Botschaft von der außersinnlichen Wahrnehmung nicht rein. Wenn man aber das dämpft durch Drogen oder durch Sinnesentzug, dann fängt man an, das zu hören. Es ist genauso wie bei einem Sender. Wenn der Sender in der Nähe ist, kann man den Sender in der Ferne nicht hören. Und das kann man nicht hören, wenn dies alles zu laut ist. Dieser Wettbewerb zwischen den Sinnen ist da. Nun, was die heutigen Menschen getan haben und was uns den Stress macht, den ich Ihnen klar machen will, der ein Bestandteil ist unseres heutigen Lebens, ist dieses. Passen Sie auf. Wir haben dafür gesorgt, dass die Augen 20 mehr Arbeit haben als früher. Gucken Sie mal, was Television tut. Die Leute sitzen da stundenlang und gucken und die Augen werden überlastet. Gucken Sie mal mit Telefonen und mit Radios. Die überlasten das ganze System viel mehr, als es früher war. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen Materialisten geworden sind. Sie erfahren nichts von außersinnlichen Wahrnehmungen, weil hier die Welt um uns herum durch die moderne Technik so viel lauter geworden ist. Deshalb sagen die Leute, Religion und außersinnliche Wahrnehmung und Transzendenz sind alle illusorisch. Natürlich sind sie illusorisch, wenn man so viel Krach hier macht, dass man da nicht hören kann. Ich hatte eine interessante Begegnung mit meinen Studenten in Chicago. Die Studenten reden gerne während Vorlesungen und machen ihre Glossen, nicht wahr? Und wenn man eine sehr große Klasse hat und jeder Nachbar ständig Bemerkungen macht, hat der Professor Mühe, sich durchzusetzen. Ich hatte nicht viel Mühe auf dem Gebiet. Aber eines Tages vor Weihnachten wurde es sehr laut. Und da stand der Klassensprecher auf und sagte, würde ich bitte lauter reden? Sie könnten mich nicht hören. Ich sagte, no, Sir. Ich will nicht lauter reden, seien Sie leiser. Hat er gleich kapiert. Wenn man laut redet, kann man das Leise nicht hören. Wissen Sie, die Bibel spricht von dem leisen Säuseln. Elia, kennen Sie noch? Aber wenn man ständig in Betrieb ist, wird man das leise Säuseln nie hören. Nun, tun Sie einen Strich unter diese Rechnung und machen wir den nächsten Punkt. Jeder Sinn, die fünf Sinne hier und die außersinnliche Wahrnehmung, ist gebaut, so dass er hedonistisch ist. Sie wissen alle, was hedonistisch ist. Wer weiß nicht, was Hedonismus ist? Also gut, ja, es ist richtig. Hedonismus heißt das, was mir Freude macht. Ich weiß, es hat einen anderen Sinn, etwas anderen Sinn bekommen im Deutschen in letzter Zeit. Aber ursprünglich heißt Hedonismus einfach, macht mir Freude. Zum Beispiel, es ist eine Art Hedonismus, wenn ich meine Wiener Schnitzel esse und man fühlt sich dann wohl, nicht wahr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Jeder Sinn macht mir Freude. Zum Beispiel meine Augen. Als wir in Chicago waren, sahen wir die Berge nicht. Gab keine, nur die Reklamen. Und meine Frau und ich, wir haben entdeckt, dass unsere Augen Hunger hatten nach den Grünen. Und am Samstagnachmittag haben wir uns dabei entdeckt, Schweizer Kalender anzugucken. Also ein armer Ersatz. Aber doch, die Augen hatten Hunger nach der Farbe und nach der Höhe, nach der Entfernung der Bilder. So hat jeder Sinn der Appetit für Geschlecht. Ist auch hedonistisch. Jeder Sinn, schöne Musik, ich habe nichts gesagt von Beatles da, nicht wahr? Aber schöne Musik, Mozart und all das, macht mir ganz große Freude. Bach noch dazu. Jeder Sinn ist dazu Freude. Nun, ich kann Ihnen nicht sagen, was Freude ist. Aber ich weiß, und Sie auch, was Freude ist. Beschreiben kann ich sie nicht. An jeder Sinn gibt diese Empfindung der Freude. Wenn man zu viel hat, wo man sagt, man isst zu viel, man frisst, wenn man das tut, was hat man dann? Ist das hedonistisch oder nicht? Da bekommt man, was wir in der Pharmakologie nennen, die Kotzreaktion. Entschuldigen Sie, aber ich sage genau das, was ich sagen will. Wenn man es gerade richtig hat, ist es schön. Wenn man zu viel hat, ist es nicht schön. Und wenn man zu wenig hat, ist auch nicht schön. Aber es muss gerade richtig sein. Das ist das erste von den Sinnen. Das zweite von den Sinnen ist, dass sie alle utilitaristisch sind. Die sind alle zweckmäßig. Schmeckt mir gut, das Essen. Die Berge, die Augen sind da, nicht nur, dass ich die schönen Berge sehe, sondern dass ich die Leute nicht anremple, nicht vor den Geschäften. Ich wünsche, die Leute würden das mehr merken ab und zu. Aber die sind utilitaristisch. Alle Sinne. Der Sinn für Geschlecht ist utilitaristisch. Sonst würden wir nicht hier sein, nicht wahr? Wenn Geschlecht nicht schön wäre, gäbe es sehr wenig Babys. Aber weil schön ist, gibt es vielleicht ab und zu, besonders in armen Ländern, zu viel. Nun behalten Sie das, dass die Sinne nützlich sind und sie sind schön, wenn man sie richtig anwendet. Nun überlegen Sie, wenn wir diesen Sinn für außersinnliche Wahrnehmung haben, was wir alle haben, mehr oder weniger, unter den richtigen Bedingungen, wenn dieser Sinn nicht erfüllt wird, weil sehr viel Stress dort ständig reinkommt und dieses System durch die Überfütterung des Systems die Wahrnehmung von außersinnlichen Wahrnehmungen verhindert. Was wird geschehen mit einem Menschen? Wenn ein Mensch ständig nicht genug zu essen hat oder ständig sich überisst, fühlt er sich nicht wohl. Und was geschehen ist mit unserer Generation, ist, dass die Menschen durch die moderne Technik und den modernen Wohlstand dieses System so aufgefüllt haben, dass man die außersinnliche Wahrnehmung in ganz neutralem Sinne nicht mehr genießen. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen frustriert sind. Sie haben eine Nostalgie nach etwas und wissen oft nicht, was es ist. Adam, als er gemacht wurde, es heißt von ihm, dass er im Garten wandelte und mit seinen fünf Sinnen baute er den Garten und liebte seine Frau Eva. Aber es heißt zur gleichen Zeit, dass er mit Gott wandelte. Nun, Gott ist natürlich der Ewige. Und Adam ist eine Hybride zwischen dem Immanenten und dem Transzendenten, das Immanente, das von den fünf Sinnen, das von diesem Zeitraumkontinuum. Und das Transzendente ist das von der Ewigkeit her. Und wenn ein Mensch dieses System so auffüllt, dass er nicht mehr bewältigen kann, durch die moderne Technik, bekommt er die Kotzreaktion. Und das ist genau das, was die Terroristen tun. Die wollen unsere Errungenschaften und Bequemlichkeiten und Technik vernichten. Das ist die Technik davon. Die haben eine physiologische Kotzreaktion. Die haben alles bekommen, sehr leicht. Wir haben es viel besser als unsere Vorfahren. Rein technisch gesehen, wenn wir krank werden, gibt es Spitäler, uns zu helfen, was es früher nicht gab und all diese Dinge. Und die leiden an der Speireaktion. Auf der anderen Seite, solche armen Menschen haben nicht nur in Bezug auf die fünf Sinne den Stress der Überfütterung, die diese Kotzreaktion auslöst. Die haben eine Mangelreaktion, eine Nostalgie nach besseren Sachen. Und sie wollen alle eine bessere Welt bauen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Sie vernichten mit Gewalt, aber sie haben Ideologie. Und eine unerfüllte Ideologie ist da, weil dieses System nicht ausgefüllt ist, wie sie sein sollte. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier bin ich fast am Ende. Wenn der Mensch so gebaut ist wie Adam, wandelt er nicht wie Adam in dem Garten und freut sich seines Paradieses und freut sich seines Gottes. Er hat nur die eine Dimension, die drei Dimensionen von Zeit und Raum, die wir haben, aber die Dimension Gottes, für die er gebaut ist, hat er nicht. Und das Ergebnis ist, dass er unerfüllt ist und frustriert ist. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen versuchen, mit Drogen eine künstliche Erfahrung von außersinnlichen Wahrnehmungen zu bekommen und ernten Toxizität. Der Herr Jesus hat gesagt, dass wenn ein Mensch eine Erfahrung haben will, die er braucht als Hybride zwischen zwei Welten, dieser Welt und der jenseitigen Welt, muss er in sein Kämmerlein gehen und Gemeinschaft pflegen mit seinem Gott. Nun, das ist was ganz anderes als Meditieren auf nichts. Das Meditieren auf nichts kann Psychosen und alles Mögliche hervorbringen. Aber das Meditieren auf Gott selber, das ist was ganz anderes. Aber passen Sie auf, und hiermit bin ich fertig. Wenn ein Mensch eine Sehnsucht hat nach der Ewigkeit, weil er gebaut ist für die Ewigkeit, Sie müssen bedenken, dass Gottes Ewigkeit sündlos ist. Gottes Ewigkeit ist heilig. Und eins sage ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin nicht heilig. Allerlei in mir, was nicht heilig ist, das sage ich Ihnen. Fragen Sie meine Frau, wenn Sie sie in eine Ecke bekommen. Oh ja. Um fertig zu werden mit dieser außersinnlichen Wahrnehmung, Gemeinschaft mit meinem Gott, muss ich zuerst Entsündigung haben. Ich muss mich reinigen lassen. Wie ich gestern Abend sagte, von der Katharsis, für die, die da waren. Und wenn der Mensch versucht, Verbindung mit der Transzendenz zu bekommen, ohne sich entsündigen zu lassen und sich heiligen zu lassen durch die Vergebung der Sünden in Jesus, das ist der Mensch, der auf die schiefe Ebene gekommen ist. Denn in der transzendenten Welt gibt es viel Böses. Es gibt Krieg im Himmel. Und der Teufel ist auch da und ist ein Verkläger der Brüder. Und so kann man, wenn man hier durchkommt, entweder zu dem Heiligen, zu dem, was mich entsündigt und heilig macht, kommen, nämlich zu dem Vater der Lichter und zu dem Sohn Gottes, Jesus Christus, durch die Vergebung der Sünden, indem man sich ihm ausliefert. Das kann man tun, indem man in das Kämmerlein geht. Aber wenn man in das Kämmerlein geht und versucht, als unheiliger Mensch in Verbindung zu treten mit der okkulten Welt, die auch unheilig ist, dann landet man drin. Und das ist, was geschieht in der heutigen Drogenepidemie und in der heutigen Horoskopwelt und in der heutigen Welt des Okkultismus. Deshalb ist das, was nötig ist, das, was der Herr Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Unreinigkeit. Jesus ist Gottes Sohn, der zurückkam auf die Erde als Mensch und zeigte, wie er mit den fünf Sinnen lebte und den Menschen half. Und zur gleichen Zeit sagte er, er sei alle Zeit im Himmel beim Vater. Er sagte so. Und wenn er der vollkommene Mensch ist, dann ist das unser Vorbild. Aber was nötig ist, ist, dass wir lernen, dass um entstresst zu sein, wir einen Ausgleich treffen müssen. Erstens müssen wir diese Dinge haben, die fünf Sinne. Wenn wir sie nicht haben, werden wir komisch. Es ist nicht gut, sie einzuschließen und allein zu sein. Wir brauchen dies, genau wie Adam es brauchte. Aber genauso brauchen wir die außersinnliche Wahrnehmung, die Gemeinschaft mit unserem Vater. Und wenn man den richtigen Ausgleich hat, wie Jesus, er tat Gutes, wandelte unter Menschen, trank mit denen, aß mit denen, war ein Mensch unter Menschen. Aber zur gleichen Zeit war er alle Zeit in seinem Herzen bei dem Vater. Und das ist die Vollkommenheit. Und in diesem Ausgleich liegt die Vollkommenheit und die Entstressung. Deshalb habe ich das Ihnen vorgelesen aus Römer 1, wo es heißt, da wir nun aus Glauben gerecht gesprochen worden sind, das ist das Erste, die Entsündigung, indem man privat und persönlich im Herzen zu Jesus sagt, ich muss gerecht gesprochen werden, dann haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das entstresst uns. Aber es ist ein Ausgleich in jeder Hinsicht. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit mir, dass es so spät geworden ist, und dass Sie so lange stille blieben. Vielen herzlichen Dank. Morgen machen wir, so Gott will, weiter.